Nun hören wir den Predigtext und wir erheben uns vor dem Wort Gottes. Aus dem Philipperbrief im 3. Kapitel. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Der Herr segne dieses Wort an uns allen. Amen, wir nehmen Platz. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, den Wert einer Gabe erkennt man leider oft erst dann, wenn man sie nicht mehr hat. Das betrifft viele Dinge. Mir fallen ein die Ehe und die Heimat. Es gibt vieles andere. Zum Thema Ehe habe ich mal gelesen. Ein bekannter englischer Schriftsteller, Lord Shaftesbury, hatte seine ganze Liebe und seine ganze Energie in seine Schriftstellerei gesteckt, seine Frau vernachlässigt. Und sie war immer so dankbar, wenn er ein paar Minuten an ihr Bett kam, sie war schwer krank und dann starb sie. Und dann hatte er Gelegenheit, ihr Tagebuch zu lesen. Er war gar nicht so drauf eingestellt, dass sie so regelmäßig ein Tagebuch geführt hat. Und da hat sie jede einzelne Begegnung mit ihrem Mann, auch wenn sie nur ein paar Minuten dauerte, festgehalten und sich so glücklich darüber gezeigt. Heute war er wieder mal bei mir. Und als der Shaftesbury das las, da hat sie ihm das Herz zerrissen, dass seine Frau so an ihm hing und er so an seiner Schriftstellerei. Und er sagt am Ende seines Lebens, seitdem ich dieses Tagebuch gelesen habe, konnte ich nicht mehr schreiben. War ein gebrochener Mann. Nun, ist es nicht mit der Heimat ähnlich, wenn man sie nicht mehr hat? Dann erscheint sie einem plötzlich so wichtig. Und man, ja, träumt sich geradezu in sie hinein. Ich weiß, wovon ich rede. Mit 16 Jahren hat mich mein Vater in ein Auto gesteckt und wir sind nach West-Berlin. Damals ging es noch, im Jahre 60. Es waren ein paar Schrecksekunden. Friedrichstraße, die Phobos liefen draußen rum. Holt sie einen raus oder nicht? Na, wir kamen durch und als 16-jähriger DDRler hat man natürlich Flausen im Kopf und da denkt man erst, jetzt hängt der Himmel voller Geigen, jetzt bist du in West-Berlin. Aber das Erwachen kam ziemlich bald. Ich merkte, dass ich viel verloren habe. Ich bin Einzelkind. Und Kindheitserinnerungen kamen hoch, wie meine Mutter, als ich so 10, 11 war, abends immer zum Bett kam, nochmal über mein Gesicht streichelte, hatte ich nie groß zur Kenntnis genommen. Ich hatte immer gewartet, wann ist sie endlich fertig, damit ich dann meine Taschenlampe anmachen kann und unter der Bettdecke Karl May lesen kann. Das hat sie nie mitgekriegt. Ja, das sind dann so die Erinnerungen an die Heimat. Wenn man sie nicht mehr hat, wird es einem plötzlich wichtig. Als ich dann meine Frau geheiratet habe, dachte ich, ich muss noch mal die Heimat besuchen und ihr zeigen. Und dann kurz nach der Trauung sind wir dann nach Markkleeberg bei Leipzig. Ich habe sie über die Schwelle der Wohnung getragen, um ihr nochmal das zu dokumentieren. Das ist meine Heimat. Ja, schön die Heimat, aber ein vergänglicher Schatz. Eine Gabe auf Zeit, das ist der erste Teil meiner Predigt. Und ich will nicht verhehlen, dass man natürlich die Heimat auch überhöhen kann. Als wir in Erlangen wohnten, weiß ich noch, haben wir eine ältere Frau, eine Vertriebene aus Ostpreußen, näher kennengelernt. Die hing so an ihrer Heimat und konnte es so wenig verkraften, dass sie jetzt als Vertriebene ganz woanders leben musste, dass wir schnell den Eindruck hatten, die hat keine Lebensfreude mehr. Und das ist natürlich tragisch, wenn du dann so mit der Heimat verbunden bist, dass du nicht mehr offen bist und offen sein kannst für einen neuen Start. Im unmittelbaren Zusammenhang des Philipperstücks, das ich da vorgelesen habe, äußert sich Paulus über die irdische Gesinnung, in die auch der Christ sehr schnell wieder zurückrutschen kann, wenn ihm seine irdische Existenz plötzlich wieder so wichtig wird. Oder die Heimat in diesem Fall hier. Und er sagt, das darf nicht sein. Wir sind doch alle auf der Wanderschaft. Mach dich nicht zu fest in dieser vergehenden Zeit. Fall nicht zurück in eine irdische Gesinnung. Wir sind Gäste. Ein Buch von Helmut Thielicke heißt Zu Gast auf einem schönen Stern. Das ist ein neckischer Titel für eine Autobiografie. Zu Gast. Natürlich, auf einem schönen Stern. Wer wollte das bestreiten? Aber ein Gast kommt und ein Gast geht. Gäste, die sich festklammern bei ihrem Gastgeber, sind nicht die freundlichsten Zeitgenossen. Aber wer hat diese Wanderschaft, auf der wir uns alle befinden, am besten auf einen Punkt gebracht? Gerhard Terstegen. Ich glaube, wir kennen den Vers alle. Ein Tag, da sagt es dem anderen, mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, so schöne, mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Ja, das ist ein ewigkeitsgewöhnter Glaube, wenn wir den haben. Ich habe eine schöne Geschichte. Johann, bist du mal so gut, gibst mir mal das Buch von Axel Kühner. Da hat der Axel Kühner, ist wahrscheinlich seine Frau, eine Geschichte zu Philipper 3 uns da aufgeschrieben. Als Beispiel für eine Person, für einen Menschen, für eine alte Frau, die ist 80 gewesen, die sich an die Ewigkeit gewöhnt hat. Ganz früh am Ostersonntagmorgen machte sich meine Mutter auf. Während einer langen, schweren Krankheit hatte sie monatelang ihre Wohnung nicht verlassen können. Nun aber trieb sie eine doppelte Sehnsucht. Sie wollte die Auferstehungsfeier auf dem Friedhof miterleben und am Grab ihres Mannes sein. Sie wollte Jesus als den Sieger über den Tod mit anderen feiern und frische Blumen als Zeichen des Lebens an den Ort des Todes bringen. Gott hat ihre Sehnsucht nach der oberen Heimat tiefer und wunderbarer erfüllt, indem er sie auf dem Weg zum Friedhof heimrief. Ihr Herz hörte auf zu schlagen, sie sank um und war tot. So erlebte sie eine größere Auferstehungsfeier und ein viel tieferes Wiedersehen mit ihrem Mann. Ihr von Krankheit und Alter gezeichneter Leib wurde verwandelt und dem verherrlichten Leib Jesu gleichgeschaltet. Das Losungswort an diesem Ostersonntag stand bei Philipper 3,21. Es hat sich buchstäblich erfüllt. Die irdische Heimat, eine Gabe auf Zeit. Jetzt komme ich zum zweiten Teil meiner Predigt. Ich möchte sprechen über Verluste. Verlust der irdischen Heimat. Zunächst klingt das schlimm, aber wenn wir die Bibel zu Rate ziehen, werden wir merken, im Nachhinein erweist sich ein Heimatverlust ziemlich oft als ein Segen. Es gibt ja ganz interessante Verlustgeschichten in der Bibel, Heimatverlustgeschichten. Von der ersten großen Verlustgeschichte haben wir schon gehört, Adam und Eva. Aber ich möchte folgende These aufstellen. Es war ein Segen. Es war ein Segen, dass sie aus dem Paradies vertrieben wurden. Haben wir schon mal diesen Gedanken gedacht? Wenn die als Sünder Zugang bekommen hätten zum Baum des Lebens, die hätten sich als Sünder ewiglich gemacht, hätten keine Chance mehr gehabt, irgendeine Umkehr, irgendeine Vergebung. Ein riesiger Segen hat Gott die beiden bewahrt. Bitter war es natürlich, aber Gott hat weitergesehen. Ich denke an die Leute, die sich da in Mesopotamien festgesetzt haben. Kann man nachlesen, 1. Mose 10. Ja, denen gefiel es gut. Aber sie waren Gott ungehorsam. Gott hat gesagt, ihr sollt die Erde bevölkern. Und was macht Gott? Er verwirrt die Sprachen. Sehr unschön bis heute, dass sich die Menschen nicht verstehen, so wie sie gerne wollen. Ich bin ja froh, dass es Google gibt. Google Translator, da kriegt man ja bis 200 oder 300 Wörter sofort übersetzt. Hatten die früher nicht. Zunächst auch eine Riesenpleite, aber Gott denkt weiter. Auf die Weise kommen sie nämlich zu ihrem Ziel und sie bevölkern die Erde, was Gott ja wollte. Aber vor allen Dingen, sie werden bewahrt vor diesem dämonischen Mondglauben, der sich da in Mesopotamien von Anfang an gebildet hatte. Deswegen auch Abraham. Das war für ihn auch nicht einfach. Doppelt schwierig, weil er gar nicht wusste, wohin die Reise geht. Aber Gott bewahrte ihn vor diesem dämonisierten Glauben. Man hat ja Ausgrabungen gemacht. Das war eine Mondsüchtigkeit der Menschen dort. Vollkommen dämonisiert. Da wurde er bewahrt. Ja, und wenn wir diese Linie mal weiterziehen und aus diesen vielen Heimatverlusten den Segen heraussuchen wollen, da reicht eine einzelne Predigt gar nicht dazu. Was haben die Juden, die sie ja so oft und so schmerzhaft ihre Heimatverluste erlitten haben, für einen Segen in die Welt gebracht durch ihre Intelligenz. Das haben die Nationalsozialisten überhaupt nicht kapiert, dass eine Intelligenz sondergleichen, über 120 Nobelpreisträger, die Juden, eine Intelligenz sondergleichen in die Welt hinausgestreut wurde. Was haben die Hugenotten, das klang jetzt ja auch einmal an, was haben die Hugenotten für einen Segen gebracht mit ihrer Tatkraft, mit ihrem Mut? Fast in ganz Europa. Ja, man kann das jetzt weiterziehen. Ich denke an die Russlanddeutschen. Bei all dem Für und Wider, was man natürlich dann auch äußern kann, aber haben die nicht auch viel Segen in unser Land gebracht? Ich denke an die Mennoniten. Wenn man mal die Gebetshäuser sich anguckt, ich habe in Neuwied, in der Nähe von Neuwied, ein Gebetshaus gesehen, da gehen einem die Augen über, mit 10 Räumen für die Kinder und Jugendlichen. Über 1000 Plätze, jeden Sonntag voll. Was ist das für ein Leben, was dann hier sozusagen exportiert oder importiert wurde? Da kann man sich doch allerlei Scheiben abschneiden. Darf ich auch die DDR-Flüchtlinge noch hinzufügen? Auch die haben viel Gutes gebracht. Nicht nur, aber auch. Ich wäre zum Beispiel sehr wahrscheinlich nicht zum Glauben gekommen. Ich kenne Gottes Regie nicht. Aber wenn ich nicht im Westen gelandet wäre, damals 1960, weiß ich nicht, ob ich 1970 bei Billy Graham in der Nürnberger Messehalle zum Glauben gekommen wäre. Ich vermute eher nicht. Als verwöhntes Einzelkind hatte ich allerlei Flausen im Kopf und meine Eltern waren nicht in der Lage, mir die auszutreiben. Aber im Westen, wo ich dann allmählich meinen sozialen Abstieg hatte, hat Gott mich vorbereitet, dass ich dann dahin ging. Nicht unbedingt aus Erweckungs- und Bekehrungssehnsucht, aber immerhin, ich bin hingegangen, einer Kindergartenschwester zuliebe. Also, aus Verlusten kann Gott sehr schnell, unverhofft, viel Segen machen. Aber einen Verlust will ich doch noch erwähnen. Und das ist der Verlust der Kraft und letztlich der Verlust unseres Leibes. Ich liebe das Predigerbuch im Alten Testament. Wenn Sie da mal das 12. Kapitel lesen, da merken Sie, wie der hinfällig werdende alte Mensch beschrieben wird mit wunderschön poetisch klingenden Begriffen, die man zunächst gar nicht so deuten kann. Aber wenn man sich etwas hinein vertieft, da fällt es einem wie Schuppen von den Augen. Die Müllerinnen sind wenige geworden, heißt es da zum Beispiel. Das sind die Zähne. Ja, wenn man sich so sein Gebiss anguckt, wie viele Originalzähne sind da noch drin? Ja, sehr wenig. Wunderschöne poetische Bilder. Die Türen schließen sich. Ja, was soll denn das bedeuten? Das Hörvermögen nimmt ab, ganz schlicht und ergreifend. Da helfen auch die besten Hörgeräte nichts. Ja. Meine Frau sagt mir seit einiger Zeit, du brauchst auch ein Hörgerät. Ich schiebe das noch vor mir her. Aber man merkt, dass die Gebrechlichkeit nimmt zu. Und man könnte das zunächst mal als großen Verlust buchen. Ich würde sagen, Pustekuchen. Das ist kein Verlust. Das ist die Regie Gottes, die uns vorbereitet auf die Ewigkeit. Dass wir das endlich kapieren, dass dieser alte Leib uns nicht mehr tragen kann. Das ist Gottes Seelsorge an uns. Sehen wir mal die Krankheiten so. Dann kommen ganz neue Dimensionen. Gott ist doch unser bester Seelsorger. Diesen alten Leib, den müssen wir wirklich begraben. Aber dann leuchtet hier dieses Wort auf. Dann kriegen wir einen neuen Leib, der gleich wird seinem verherrlichten Leib. Was ist denn das? Muss immer an Heinrich Kemner denken mit seinem Schnitzel. Wenn du einem Hund einen Knochen wegnehmen willst, dann musst du ihm einen Schnitzel vor die Nase halten. Dann lässt er seinen Knochen los. Ja. Wir sind in der Lage, unseren erbärmlichen, nichtigen Leib, Luther hat nichtig übersetzt, eigentlich vergänglich. Wir sind in der Lage, unseren vergänglichen Leib loszulassen, wenn uns ein Schnitzel vor die Nase gelegt wird. Und das ist dieser Herrlichkeitsleib. Wunderbar. Und damit bin ich beim dritten Teil. Wollen wir nachdenken über die ewige Heimat. Terstegen spricht von einer Wanderschaft. Und eine Wanderschaft sollte zumindest ein Ziel haben. Man kann natürlich auch, wie das Volk Israel, 38 Jahre lang herumwandern und dann ist man am selben Punkt wieder angekommen, wo wir losgezogen sind. Also das ist kein gutes Ziel. Eine normale Wanderschaft hat ein Ziel. Und die Wanderschaft unseres Lebens kann ja nur dieses eine Ziel haben, die ewige Heimat. Und deswegen wollen wir nachdenken über das Eingewöhnen. Eingewöhnen in die Ewigkeit. Das hat der Terstegen doch so wunderbar hier auf den Punkt gebracht. O Ewigkeit, so schöne, mein Herz an dich gewöhne. Ja, man muss sich eingewöhnen, angewöhnen. Ich denke jeden Tag über meinen Tod nach. Ich denke, das ist nützlich, das bringt was. Ja? Wenn man nicht beim Grab stecken bleibt und stehen bleibt. Nein, da geht es weiter. Jemand sprach mal vom Höhepunkt des Lebens. Unser Sterben ist der Höhepunkt des Lebens. Ich will die sonstigen Höhepunkte nicht kleinreden. Aber der absolute Höhepunkt ist das Sterben. Und diese Stelle hier, Philipper 3, 20 und 21, ist eine der vorzüglichsten Bibelstellen, die uns das Eingewöhnen schmackhaft machen, leicht machen, das Eingewöhnen in die Ewigkeit. Drei Punkte. Wir werden abgeholt, wir werden verwandelt, wir werden verherrlicht. Das steckt alles in diesen kurzen Worten drin. Wir werden abgeholt. Das ist schon mal beruhigend. Da ist jemand, der auf uns wartet. Wir werden abgeholt. Christus kommt aus dem Himmel, so heißt es hier, und ruft uns. Und da werden wir ihn sehen. Es wird die Posaune erschallen und die Toten in Christus werden auferstehen, unverweslich, heißt es bei Paulus in 1. Korinther 15. Ich möchte das mal mit einem Bild versuchen klarzumachen. Es wird einen großen göttlichen Magnet geben und der zieht alle, die zu Christus gehören, mit unwiderstehlicher Kraft aus den Gräbern raus oder vom Totenreich weg. Wir sind ja sowieso nicht in den Gräbern, wir sind ja im Totenreich. Wir haben übrigens auch ein Leib im Totenreich, ein Totenleib. Ja, aber dann kommt dieser Magnet. Der gläubige Naturwissenschaftler Isaac Newton, der hat übrigens mehr theologische Schriften geschrieben als naturwissenschaftliche, hochinteressanter Mann, der wollte mal einem atheistisch gesinnten Freund die Auferstehung und die Entrückung zu Christus hin klar machen. Und er sagt da zu ihm, komm mal mit in meine Werkstatt. Und dann sind die beiden in die Werkstatt gegangen. Und dann nimmt der Newton ein paar Eisenspäne. Und da hat er einen Haufen Sand daneben liegen gehabt und vermischt das beides und streut das so auf den Werkstatttisch aus. Sein Bekannter wusste gar nicht, was das sollte. Und dann zieht er einen Magnet aus der Tasche. Und dann fährt er einmal über dieses Gemisch. Und alle Eisenspäne sitzen am Magnet. Für mich ein wunderbares Bild. So wird es sein. Genauso wird es sein. Im Bruchteil einer Sekunde. Wir werden abgeholt. Das nächste, wir werden verwandelt. Der unseren nichtigen Leib verwandeln wird. Da kriegen wir also einen Herrlichkeitsleib, den man sich gar nicht richtig vorstellen kann. 1. Korinther 15 heißt er unverweslich, herrlich, kraftvoll, Geist erschaffen. Wir ziehen also um. Das fand ich ja so was von klasse, dass der Billy Graham kurz vor seinem Tod, der ist ja im Februar 2018 verstorben, dass er kurz vor seinem Tod gesagt hat, wenn ich dann gestorben bin und Leute kommen und sagen, der ist tot, glaubt ihnen kein Wort, ich habe nur die Adresse geändert. Ist das nicht eine klasse Aussage? Ja. Braucht man einen neuen Stempel? Wir wohnen woanders. So wird es sein. Wir werden verwandelt. Und wir bekommen einen Leib, der nicht nur herrlich ist, was heißt nur, der ist auch sündlos. Können wir uns das vorstellen? Du brauchst im Himmel keine Beichte mehr abzugeben. Da ist keine Sünde mehr drin. Ich kann mir das nicht vorstellen. Der Jonathan Paul, das war so ein Pfingstlerprediger Anfang des letzten Jahrhunderts, der wurde mal gefragt, wie hältst du es mit der Sünde? Und da hat er gesagt, ich habe meinen alten Adam seit 3 Wochen nicht mehr gesehen. Als ich diesen Predigtausschnitt gelesen habe, da musste ich doch schmunzeln, denn ich sehe meinen alten Adam täglich 100 Mal. Das ist doch eine Illusion, liebe Brüder und Schwestern, dass wir 3 Wochen den alten, im Übrigen gibt es auch eine alte Eva, Klammer zu, dass wir das nicht mehr sehen. Wir sind doch angefressen davon, brauchen doch täglich die Vergebung. Da wollen wir uns doch nichts vormachen. Aber dann ohne Sünde, also schon diese Aussicht alleine macht uns vergnügt und fröhlich. Und dann, damit bin ich ja schon mittendrin, wir werden verherrlicht. Woraus schließen wir das? Paulus sagt in Römer 8, wenn wir Kinder sind, dann sind wir auch Erben. So ist das. Ein Kind erbt normalerweise was. Und ein Gotteskind erbt natürlich noch viel mehr, als irdische Eltern überhaupt vermachen könnten. Du wirst ein Miterbe Christi, ein Erbe Gottes. Gott hat ein wahnsinniges Erbe für uns bereit. Und wenn man dann weiterliest, Römer 8, 18, 19, da ist dann von diesem Herrlichkeitsleib die Rede. Und die Kreatur seufzt. Und die sehnt sich danach, dass das endlich mal geschieht. Nicht nur wir Christen, nein, die ganze Kreatur wartet auf diesen großartigen Tag, dass Christus kommt und der Himmel sich öffnet. Und dann wird Christus Gerichte vollziehen, 1000 Jahre lang. Und dann gibt es einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dann sind auch die Tiere in einer ganz anderen Lebensqualität und Lebensweise drin. Kann man sich denn sowas überhaupt vorstellen? Ich will schließen mit einem kleinen Gespräch, was ich mal mit Werner Gitt geführt habe. Eigentlich hat mich Gott durch die vielen Jahre hindurch vor Glaubenskrisen bewahrt. Ich habe als Kind habe ich ein Gebet gebetet, lass mich dein Sein und Bleiben, der treue Gott und Herr, von dir lass mich nichts treiben, halt mich bei deiner Lehre. Herr, lass mich nur nicht wanken, gib mir Beständigkeit, dafür will ich dir danken in aller Ewigkeit. Gott hat dieses Gebet erhört, muss ich sagen, dieses Nicht-Wanken. Wunderbar, ich empfehle dieses Gebet. Aber jetzt will ich doch sagen, einmal kam ich doch ins Wanken. Naja, zwei, dreimal vielleicht. Aber das letzte Mal, als ich ins Wanken kam, muss ich sagen, da haben mir einige Bibelstellen so zugesetzt, dass ich in meinem Glauben etwas irre wurde. Vor allen Dingen, als ich mal die Apostelgeschichte ausgelegt habe, Apostelgeschichte 5, wie der Petrus, der ja nun wirklich gefangen war und im Stock lag und bewacht wurde, wie der von einem Engel da rausgeführt wurde, das leuchtete mir nicht ein. Ich habe keinen Zugang zu dieser Bibelstelle gefunden. Ich dachte, das kann nicht sein. Da stand mir mein Verstand im Weg. Naja, und dann bin ich zu Werner Gitt gegangen. Er ist ja seit vielen Jahrzehnten auch hier. Und wir kennen uns gut. Ich sage, Werner, kannst du mir hier weiterhelfen? Immer wieder diese Stelle und Josua, Sonne stehe still. Ich komme an bestimmten Stellen nicht weiter. Und die bedrücken und die belasten mich und die gefährden meinen Glauben. Und dann sagt er, weißt du was? Und das will ich uns allen weiter sagen. Wir leben hier als Menschen in 3 Dimensionen. Gott hat mehr Dimensionen. Und dieser Engel, der damals in das Gefängnis abgestiegen ist, der hat den Petrus aus der Dreidimensionalität in die Multidimensionalität herausgeholt. Kein Problem. Wenn du in den Dimensionen Gottes bist, gelten die Gesetzmäßigkeiten der Dreidimensionalität nicht mehr. Und so wird es sein. Das war für mich eine Befreiung, dass Gott viele Dimensionen hat. Ich muss die Dinge immer irgendwie kapieren, ja? Sonst fällt es mir schwer. Und das habe ich kapiert und ich sage, Werner, ich danke dir. Und damit will ich schließen. Wunderbare Zusage, die uns Paulus hier gibt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel und wir sind auf der Wanderschaft und wir wollen uns freuen, dass wir wandern dürfen, auch wenn die Beine allmählich etwas schwerer werden, wenn man 78 ist. Neulich habe ich einen Wettlauf gemacht mit unserer Tochter, habe ich nach 50 Meter abgebrochen. Keine Chance, da mitzuhalten. Aber wir bleiben auf der Wanderung. Und wir haben das Ziel vor Augen und ich wünsche uns allen, dass wir an dieses Ziel ankommen mit Freuden und in einem verherrlichten Leib Gott in seiner Schönheit erkennen und ihn preisen. Der Herr segne uns. Amen. Amen.